Wir fahren weiter in Kapitel 7. Ich lese Vers 1. Besser ein guter Name als gutes Salböl. Und der Tag des Todes als der Tag, an dem einer geboren wird. Ich habe gesagt, man achte auf das Wort besser. Es geht um Anfang und Ende, aber wir haben gesehen, 7,8 sagt, besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Und wir hatten schon in Vers 3 am Schluss, eine Fehlgeburt ist besser daran. Dann Vers 9, besser das Anschauen der Augen als das Umherschweifen der Begierde. Und jetzt hier, besser ein guter Name als gutes Salböl. Gutes Salböl ist etwas ganz Wertvolles. Aber viel wertvoller ist, wenn ein Mensch einen guten Namen erwirbt im Lauf seines Lebens. Und das meine ich nicht einfach berühmt werden wollen oder so, sondern ein gutes Zeugnis haben. Und das ist ein Wohlgeruch vor Gott. Also besser ein guter Name als nur dieses vergängliche, gute Salböl. Denn wenn wir Ehre bei Gott haben, in Johannes 5 wird ja der Vorwurf gemacht, dass Führer im jüdischen Volk damals eben ihre eigene Ehre war ihnen wichtiger als die Ehre bei Gott. Aber wenn uns die Ehre bei Gott wichtig ist, hat bleibende Bedeutung für die Ewigkeit. Da sind wir wieder beim Thema Zeit und Ewigkeit von Kapitel 3. Aber das gute Salböl, das vergeht. Und der Tag des Todes ist besser als der Tag, an dem einer geboren wird. Ja, es ist so etwas Ergreifendes, ein Baby frisch geboren auf den Armen zu haben. Ja? Aber dann der Gedanke, was wird aus diesem Kind? Niemand weiß es. Wird es zur Ehre Gottes? Und wird es ein Zeugnis sein für die Herrlichkeit und Gnade Gottes? Oder wird es ein Mensch werden, der sich dem Bösen hingibt? Und ich mag mich erinnern, ich war noch sehr jung und meine Mutter hat gesagt, dass dieser Gedanke sie so bewegt, keine Mutter weiß, was aus ihrem Kind wird. Und beim Tag des Todes ist es klar, da können wir zurückblicken. Das war ein Leben zur Ehre Gottes oder das war ein Leben der Rebellion gegen Gott und sein Wort. Und darum ist eben das Ende besser als der Anfang. Dazu aus Sprüche 10, ja ebenfalls von Salomo, Vers 7. Dort heißt es, das Andenken an den Gerechten ist zum Segen. Aber der Name des Gottlosen verwest. Was bedeutet das? Ja, das steht ja ständig auf den Grabtafeln in Israel. Mit Abkürzung, ja? Und die Abkürzung liest man dann so, Zichrono Livracha, sein Andenken zum Segen. Das geht zurück auf den Vers hier. Das Andenken an den Gerechten ist zum Segen. Das bedeutet, wenn man an diesen Menschen zurückdenkt und sein Vorbild vor Augen hat und es nachahmt, dann wird das einem zum Segen. Das ist gemeint. Das entspricht genau Hebräer 13, Vers 7, wo gesprochen wird über Führer unter den Brüdern. Diese Führer, die erwähnt werden in Hebräer 13, sind nicht Älteste einer Ortsversammlung, sondern sie haben eigentlich einen überörtlichen Dienst. Darum wird auch in Apostelgeschichte 15 werden Brüder genannt, Führer unter den Brüdern, die überörtlich gewirkt haben. Und da sagt Hebräer 13, Vers 7, gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, und den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmt ihren Glauben nach. Das sind bereits Verstorbene. Das waren solche aus der gewissermaßen ersten Generation, die aber bei der Abfassung des Hebräerbriefes im Jahr 62 schon beim Herrn waren. Und die Gläubigen werden aufgerufen, dieser Führer zu gedenken, die in der Wortverkündigung tätig waren, und dabei sollen sie das Ende ihres Lebensweges anschauen. Das ist gemeint, der Ausgang ihres Wandels. Und dann ihren Glauben nachahmen. Nicht ihre Art und ihr Charakter. Gott schafft jeden Menschen als ein Individuum. Wir müssen uns nicht gegenseitig kopieren. Bringt nichts. Aber das geschieht so leicht. Also, manchmal kann ich bei Leuten sagen, wenn die sprechen, oh, das ist genau der Tonfall von Bruno Schwengler. Zum Beispiel. Ja, ist unglaublich. Und gerade bei ihm, eine ganze Reihe von Leuten haben genau seine Diktion und sein Sprechen übernommen. Und das müssen wir nicht nachahmen. Das geschieht ja auch meistens völlig unbewusst. Aber eben, es geht nicht darum, dass wir Personen nachahmen, sondern ihren Glauben, wie sie mit dem Herrn gegangen sind. Und dann ist das Andenken zum Segen. Und in diesem Sinn, besser ein guter Name als gutes Salböl. Und der Tag des Todes als der Tag, an dem einer geboren wird. Denn dann ist das Leben abgeschlossen. Und das sollte eigentlich auch ein Gebet sein von uns. Und es ist auch eins für mich persönlich, dass ich meinen Lebensweg abschließen kann und man sagen kann, dass ich bei dem Herrn und bei seinem Wort geblieben bin. Ich habe ja so manche gesehen, die ganz entschieden mit dem Herrn gingen und plötzlich sind sie abgewichen. Also, in der Gefahr stehen wir alle. Und darum habe ich auch gestern gesagt, wenn ich beginne, gewisse Bücher zu schreiben über Themen, die jetzt wirklich nicht nötig sind, ja, dann sagt es mir, das wäre gar nicht gut. Und darum den Herrn bitten, dass mir auch bis zum Schluss, dass das Ende auch so sein darf, dass es zu seiner Ehre ist. Das muss ein Gebet sein. Und dann ist eben der Tag des Todes besser als der Tag der Geburt, wo alles noch offen war. Nichts ist beantwortet. Was wird daraus werden? Das war ein Ausnahmefall bei dem Kind von Zacharias und Elisabeth, dass sie im Alter unter jahrelangem oder jahrzehntelangem Gebet bekommen haben. Denn der Engel ausnahmsweise sagte von diesem Kind, dass es wirklich zur Ehre Gottes sein würde. Johannes der Täufer. Und dass er die Generationen zusammenbringen wird. Das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu den Vätern. Also auch die Generationengräben wird er überbrücken und wird vor dem Herrn als sein Bote hergehen. Diese Eltern mussten von Anfang an, oh, mit unserem Kind kommt's gut. Aber sonst wissen wir das nie. Dann Vers 2. Besser in das Haus der Trauer zu gehen, als in das Haus des Festmahls zu gehen. Weil jenes das Ende aller Menschen ist. Und der Lebende nimmt es zu Herzen. Wir haben gesehen, es geht nicht darum, dass der Prediger lehren würde, man soll traurig sein, das ganze Leben. Sondern wir haben gesehen, das Buch zeigt ja gerade den Weg zur wahren Freude. Darum spielt das Thema Freude eine so große Rolle. Aber es zeigt uns eben, wie man falsche Freude haben kann, wie das Salomo am Schluss seines ersten Aufsatzes noch beschreibt, aber wie man wahre Freude in der Gemeinschaft mit dem Herrn finden kann, wie er das am Schluss vom zweiten Aufsatz schreibt. Warum sagt er, besser in das Haus der Trauer zu gehen? Ja, weil oberflächliche Freude bringt gar nichts. Das ist ja auch dieses Lachen, das Salomo zwar ausprobiert hat eine Zeit, und dann musste er sagen, Kapitel 2, Vers 2, zum Lachen sprach ich, es sei unsinnig. Und zur Freude, was sie denn schaffe. Es gibt so viele Feste, die sind eigentlich hohl. Am Schluss muss man sagen, hat nichts gebracht dieser Abend. Ja, die Leute haben viel gelacht, aber es hat nichts gebracht. Und wie ist das im Zusammenhang mit Todesfällen und Trauern? Welch tiefe Gespräche hat man da? Und wenn es ein Todesfall ist von jemandem, dessen Andenken zum Segen ist, dann ist das eine Ermutigung, um den Weg voranzugehen und eben davon, von dem Beispiel profitieren. Und überhaupt, auch wenn es eine Trauerfeier ist, die wirklich traurig ist, weil man da nicht viel Glückliches sagen kann, aber auch das hat seinen Sinn. Ja, an Trauerfeiern, wenn man die halten muss, ist eben immer etwas nicht ganz Einfaches, aber da könnte man zum Beispiel auch mal sagen, jetzt sind wir da am Grab von, es ist die Frage, wer von uns wird der Nächste sein? Boah, natürlich, das muss man sich fragen an jeder Trauerfeier. Und wenn ich an der Reihe bin, und dann? Ja, das ist genau die Lehre von Psalm 90, dass wir eben gedenken sollen, dass wir sterben und dass wir unsere Tage eben zählen, damit wir ein weises Herz bekommen. So sagt es Psalm 90. Und darum sagt Salomo, im Haus der Trauer, da verbindet man sich mit der Ewigkeit. Und dann denkt man eher an das, was wirklich wichtig ist im Leben. Und darum ist das Ende eben besser als der Anfang. Und der Lebende nimmt es zu Herzen. Ja? Man lernt Lektionen, gerade im Haus der Trauer, die ganz wichtig sind. Vers 3. Besser Bekümmernis als Lachen. Denn bei traurigem Angesicht ist es dem Herzen wohl. Das ist eine ganz eigenartige Erfahrung, die wir als Erlöste machen können. Wie wir durch große Not hindurchgehen können, und der Herr kann uns so umgeben, dass wir im tiefsten Inneren, es ist uns gar nicht zum Jauchzen, aber im tiefsten Inneren dieses Empfinden von Getrostsein in dem Herrn und von ihm gehalten zu sein. Das ist etwas, was man eben in ganz besonderen Momenten erlebt und gerade dann. Und darum sagt er, besser Bekümmernis als Lachen. Denn bei traurigem Angesicht ist es dem Herzen wohl. Aber da muss man eben ruhen im Herrn. Und es ist dann so, wie der Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 4, dass glückselig die sind, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Und in Lukas 6, Vers 25 sagt der Herr Jesus, wehe euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Das oberflächliche Lachen ohne die Gemeinschaft des Herrn, das bringt dann Trauer. Aber eben die Bekümmernis in der Gemeinschaft mit dem Herrn ist verbunden mit einem tiefen Trost im Herzen. Und das kann nur der Herr machen, das können wir nicht produzieren. Vers 4. Das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer und das Herz der Toren im Haus der Freude. Ja, der Weise sieht, welchen Wert es hat, diese Momente von besonderer Trauer und wo man auch trösten kann. Übrigens, die drei Freunde von Hiob in Hiob 2, da steht es im Bibeltext, die kamen, um Hiob zu trösten und ihr Beileid zu bezeugen. Und interessant ist, das Wort Beileid bezeugen heißt eigentlich im Hebräischen den Kopf schütteln. Nur schon das ist ein Trost, wenn andere uns sagen, wir verstehen das auch nicht, warum das geschehen musste. Aber das Mitgefühl, dass andere es auch nicht verstehen, aber mittrauern, das ist ein Trost. Und natürlich muss man dann sagen, aber wenn wir es auch jetzt nicht verstehen, es ist wie in Johannes 13, wo der Herr Jesus sagt, hernach wirst du es verstehen. Vers 5. Besser das Schelten der Weisen zu hören, als dass einer den Gesang der Toren hört. Denn wie das Geknister der Dornen unter dem Topf, so ist das Lachen der Toren. Auch das ist Eitelkeit. Das könnte man so als Titel über das Phänomen Rock- und Popmusik seit den 1950er Jahren schreiben. Wenn man die Texte anschaut, durch die Jahrzehnte, natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber das trifft so zu für die meisten Texte. Der Gesang der Toren. Es ist wie das Geknister der Dornen unter dem Topf. Auch das ist Eitelkeit. Aber besser das Schelten der Weisen zu hören. Der Herr Jesus, der Weise, hat die 11 Apostel in Markus 16, Vers 14 gescholten. Das heißt dort, er schalt ihren Unglauben. Aber das war zu ihrem Wohl. Wenn wir dann diese Zeugen anschauen, kurz danach, in Apostelgeschichte 2, 3, 4, 5, 6 bis 7, sehen wir, wie sie dem Herrn hingegeben, im Glauben gedient haben. Aber das war das Resultat, dass sie dieses Schelten angenommen haben. Diesen Verweis des Herrn ernst genommen haben. Vers 7. Denn die Erpressung macht den Weisen toll und das Bestechungsgeschenk richtet das Herz zugrunde. Muss man nicht viel dazu sagen. Wir haben gesehen in dem Aufsatz ab Kapitel 4, Übles und Gutes, wie Salomo sieht die Bedrückung, die unter der Sonne geschieht. Ja, so unter den Menschen ohne Gott. Aber wenn einer, der mit dem Herrn geht und so ein Weiser sein sollte, sich erpressen lässt und sich bestechen lässt, und das geht ja auch über salbungsvolles Lob, da muss man sich im Klaren sein, das ist brandgefährlich. Vers 8, jetzt kommt der Schlüsselvers. Besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Besser der Langmütige als der Hochmütige. Das muss man gar nicht erklären, ist sofort verständlich. Und dann Vers 9, sei nicht vorschnell in deinem Geist zum Unwillen. Denn der Unwille ruht im Innern der Toren. Dazu ein Vers aus Sprüche 29, 11, wo Salomo erklärt, der Tor lässt seinen ganzen Unmut herausfahren, aber der Weise hält ihn beschwichtigend zurück. Wir haben gestern davon gesprochen, wie diese Corona-Zeit eine Testzeit war, um zu sehen, was in unserem Herzen ist, wie das 5. Mose 8 sagt. Und wie viele haben ihren Unmut richtig freien Lauf gelassen und geschimpft über die Regierung und über alle Fehler, die gemacht worden sind. Aber man muss mal schauen, wie schnell das geht, dass man Personen, die ihres Amtes wegen ehrewürdig sind. Ja, in 1. Petrus 2 sagt der Apostel, und man muss sich im Klaren sein, da sind wir in der Zeit von Nero, und zwar in der schlechten Zeit von Nero. Nero war in der frühen Zeit, als Paulus Römer 13 geschrieben hatte, war er ein erstaunlich guter Herrscher im Sinn von Wohl für das Volk. Das hat sich dann aber gewendet. Und im 1. Petrusbrief um 64, ja, da wurde dieser Mann ein schrecklicher Tyrann. Und trotzdem lesen wir in 1. Petrus 2, Vers 17, erweist allen Ehre, liebt die Brüderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Und schon in Vers 13, unterwerft euch nun jeder menschlichen Einrichtung um des Herrn willen, es sei dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob der, die Gutes tun. Und so ist es wichtig, dass wir Würdeträger um ihres Amtes willen nicht lästern, auch wenn sie falsch handeln. Aber wie schnell, wenn man einfach den Unmut rauslässt, wird es eben so, dass man sich da versündigt. Und um zurückzugehen zum Prediger. Da sehen wir eben, wie es so wichtig ist, dass dieser Unmut eben nicht einfach so herauskommt. Jetzt lesen wir weiter. Nochmals Vers 9. Sei nicht vorschnell in deinem Geist zum Unwillen, denn der Unwille ruht im Innern des Toren. Und das ist auch eine gute Sache, wenn wir zum Beispiel ein E-Mail bekommen, das jetzt echt daneben ist. Und man denkt, also da muss ich jetzt reagieren. Also, das geht jetzt gar nicht, ja? Und ich sage mir immer, wenn meine Frau sagt, hast du das beantwortet? Nein, noch nicht. Also im Prinzip, wenn ein unangenehmes Mail kommt, nicht sofort beantworten. So schnell schreibt man etwas zurück, was man nachher bereuen muss. Und wenn man einfach darüber schläft, ja, im Traum, nicht wahr, da ist man ein bisschen verrückt, haben wir gestern gesehen, und manches wird da wieder geordnet. Und wirklich, das ist so. Im Schlaf wird ja auch das im Gedächtnis, werden Dinge aus dem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis rübergetan und es gibt Ordnung im Kopf. Das ist auch der Grund, warum es richtig ist, wenn Kinder sagen, am Vorabend einer Prüfung in der Schule, ich schaue das einfach nochmals an, kurz, vor dem Schlafen. Ja, und im Schlaf arbeitet das weiter und ordnet Dinge. Und am nächsten Tag sind Dinge viel klarer. Und so ist es eben auch, nicht einfach den Unmut herauslassen, wie Sprüche 29,11 sagt, der Tor lässt seinen ganzen Unmut herausfahren, aber der Weise hält ihn beschwichtigend zurück. Und dann am nächsten Tag, oder manchmal warte ich noch länger, 2, 3 Tage, aber ich habe noch genug andere Mails, die ich nicht beantwortet habe. Es geht einfach irgendwo an die Grenze, man kann nicht alles, aber dann reagiert man eben ausgeglichener. Und das lernen wir hier. Vers 10 in Prediger 7. Sprich nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese? Denn nicht aus Weisheit fragst du danach. Warum ist das nicht weise? Die Antwort ist Römer 3. Dort wird grundsätzlich die ganze Menschheit beschrieben. Und zwar nicht nur in einer bestimmten Epoche. Und da heißt es in Römer 3, Vers 10 oder schon Vers 9, Juden und Griechen sind beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Schlangengift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voller Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen, und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes in ihren Augen. Und dann Römer 3, 23, 22 am Schluss, fast zusammen, denn es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Der Mensch ist seit dem Sündenfall ein gefallenes Geschöpf und er ist verdorben. Und er besitzt die Sünde in sich, die er von Adam geerbt hat, wie Römer 5, Vers 12 zeigt. Und diese Natur, müssen wir festhalten, ist fähig zu jeder Sünde. Das heißt, wir wären fähig zu jeder Sünde. Es kommt immer noch darauf an, auf die Situation und die Gelegenheiten und die Umstände und ob eine soziale Kontrolle fehlt. Ja? Und darum ist es nicht weise zu sagen, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren. Die Menschen waren so verdorben wie heute. Und trotzdem sagt uns 2. Timotheus 3, dies wisse aber, dass in den letzten Tagen gefährliche Zeiten sein werden. Und dann werden ganz viele Kennzeichen der Menschen der Endzeit erwähnt. Und da heißt es, sie werden den Eltern ungehorsam sein und so weiter und so fort. Und wenn man dann sagt, ja, das ist ein Zeichen der Endzeit, dieser Ungehorsam und diese Unflätigkeit gegenüber der Elterngeneration, dann gibt es so Leute, die sagen, ach, schaut mal, da liest man bei den alten Griechen, bei Solon, wie aufbegehrend die Jugendlichen waren. Also man könnte sagen, das ist ein Text aus unserer Zeit. Seht ihr, das hat nichts mit Endzeit zu tun. Und dann, was sagen wir? Dann müssen wir Folgendes sagen. Ja, wir haben da in 2. Timotheus 3 eine ganze Liste der Menschen. Und da sind eine ganze Reihe von Ausdrücken, die wir in der Bibel finden, in Römer 1, wo Paulus die Völker der Welt ohne Bibel beschreibt. Genau die gleichen Ausdrücke. Und warum kann dieser selbe Paulus in 2. Timotheus 3 sagen, in den letzten Tagen wird es so und so sein? Der Grund ist der. Der Jesus hat seine Jünger ausgesandt, um das Evangelium allen Völkern zu bringen. Und so entstand das Christentum. Und das Christentum hat die Gesellschaft verändert, obwohl er das nicht das Ziel war, einfach die Gesellschaft zu verändern. Aber das Evangelium hat Nebeneffekte gehabt und Europa zum Beispiel wurde als Kontinent deutlich verändert. Und manche könnten sagen, meine Vorfahren, die haben noch Bier getrunken aus den Schädeln ihrer Feinde. Ja, auf diesem Kontinent. Aber in späteren Jahrhunderten war das dann nicht mehr so üblich, ja? Das Christentum hat die Gesellschaft verändert. Und jetzt ist es so, in der Endzeit, Paulus spricht in 2. Thessalonicher 2 von einem Abfall, der stattfinden soll und dann den Höhepunkt erreichen wird, wenn der Antichrist kommt. Und in dieser Zeit des Abfalls sind wir, der Antichrist ist noch nicht gekommen, der kommt erst nach der Entrückung, aber in dieser Zeit des Abfalls sind wir. Und das bedeutet, dass die Christenheit seit Jahrzehnten begonnen hat, alle Grundsätze der Bibel und sogar die Grundsätze der Schöpfung über Bord zu werfen. Und das ist der Unterschied. Nicht, dass die Menschen in ihrem Herzen schlechter geworden wären, aber durch das Verwerfen der Wahrheit sind sie wieder zu einer Gesellschaft geworden, die genauso heidnisch ist, wie das war, bevor das Christentum kam. Und darum sind die Tage der Endzeit ebenso speziell. Es sind die Tage, wo alles über Bord geworfen wird. Aber wenn wir meinen, die Menschen seien in ihrem Herzen und ihrer Natur schlechter geworden als die früheren, müssen wir sagen, die Menschen im 16. Jahrhundert, in der Zeit der Reformation, die waren im Herzen genauso böse wie die Menschen von heute. Aber diesen Unterschied muss man beachten. Prediger 7, Vers 11. Weisheit ist gut wie ein Erbbesitz und ein Vorteil für die, welche die Sonne sehen. Denn im Schatten ist, wer Weisheit hat. Im Schatten, wer Geld hat. Aber der Gewinn der Erkenntnis ist dieser, dass die Weisheit ihren Besitzern Leben gibt. Hier geht es jetzt eben um Weisheit von Gott. Und das ist ein Vorteil. Wenn man zum Beispiel in einer christlichen Familie aufgewachsen ist und von Kindsbein an schon gelernt hat, Gott sieht das so und das so und das so, das bewahrt vor so vielem. Und manche, die erst später zum Glauben gekommen sind, sagen sich, oh, hätte ich das auch gehabt wie diese? Und die sind so nicht dankbar, diese Kinder. Ja, weil Weisheit ist wirklich ein Vorteil und bringt Schatten. Denn im Schatten ist, wer Weisheit hat. Im Schatten bedeutet im Schutz, ja, vor der sengenden Glut der Sonne. Also die biblische Weisheit ist ein Schutz. Und nochmals, gestern habe ich schon gelesen, 1. Timotheus 4. Vers 16, Paulus sagt zu Timotheus, und ich nehme gleich noch den Vers 15 dazu, bedenke dies sorgfältig. Also diese Weisheit, die Paulus ihn da lehrt im 1. Timotheusbrief, bedenke dies sorgfältig. Lebe darin. Also diese Weisheit, setze sie um. Damit deine Fortschritte allen offenbar sein. Habe Acht auf dich selbst. Wir müssen immer aufpassen auf uns selbst. Und auf die Lehre. Wir müssen auf die gesunde Lehre achten, dass sie nicht verfälscht wird. Und dann beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Nun, Timotheus war bekehrt, wiedergeboren, hatte das ewige Leben. Und trotzdem sagt der Apostel Paulus, das wird dich erretten. Das heißt, erretten vor falschen Wegen, vor geistlichen Gefahren. Und wenn er eben diese gesunde Lehre weitergibt, dann rettet er auch die, die ihn hören. Weil Weisheit eben ein Erbbesitz ist, ich komme zurück auf Prediger 7,11, und ein Vorteil für die, welche die Sonne sehen. Denn im Schatten ist, wer Weisheit hat. Im Schatten, wer Geld hat. Aber der Gewinn der Erkenntnis ist dieser, dass die Weisheit ihren Besitzern Leben gibt. Und nun kommen wir zur Schlussfolgerung in diesem ganzen Aufsatz, schau das Werk Gottes an. Denn wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Am Tag des Wohlergehens sei guter Dinge. Aber am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen wie jenen hat Gott gemacht, damit der Mensch nicht irgendetwas nach sich finde. Ich habe gesagt, jeder Aufsatz endet mit dem Thema Freude. Wo steht das Wort Freude? Vers 14 sagt, sei guter Dinge. Das ist ein anderes Wort für sich freuen. Ja, man muss also nicht so fixiert sein an Vokabeln, sondern muss auch beachten die Synonymen, die gleichbedeutenden Vokabeln. Die muss man mit berücksichtigen. Und die ganze Schlussfolgerung aus dieser Tatsache, dass das Leben so unabwägbar ist. Am Anfang wissen wir nicht, wie das Ende herauskommt. Das kann nur Gott wissen, haben wir gesehen, 6 Vers 12. Aber es ist so wichtig, dass das Ende gut ist. Und wie kann das sein? Wir müssen auf das Werk Gottes schauen, was er wirken will in unserem Leben. Und wir müssen auch uns unter die Autorität Gottes stellen. Denn wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Wir können nicht einfach unser Leben bestimmen in allem. Natürlich, wir haben einen eigenen Willen, die Verantwortung, uns so und nicht so zu entscheiden. Wir sind keine Marionetten. Aber es gibt so viele Dinge, die können wir einfach nicht ändern. Und wenn Gott eben die Dinge so bestimmt, wir können das nicht ändern. Denn wer kann gerade machen, was er, Gott, gekrümmt hat? Und das hat Hiob so vorbildlich getan. Wenn wir Hiob 2 aufschlagen, in den ersten zwei Kapiteln kommen ein Schlag nach dem anderen über diesen gottesfürchtigen Mann, nachdem er seinen ganzen Besitz verloren hatte und auch noch seine Kinder. Staunen wir über seine Reaktion. Also, zuerst nach den vier ersten Plagen lese ich aus Hiob 1, 21, Vers 20. Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er fiel zur Erde nieder und betete an. Hat alles verloren und auch seine 10 Kinder. Und er fällt vor Gott nieder und betet an. Wie ist das möglich? Weil er Gottesfurcht hatte und wusste, es ist alles in seiner Hand und er weiß, was er tut, auch wenn ich es gar nicht verstehe. Und dann sagt er, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt werde ich dahin zurückkehren. Eine Weisheit, die wir auch in Prediger 5, 15 gefunden haben. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Bei diesem allem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. Erst später hat er sich versündigt, aber da nicht. Und dann kam eben seine furchtbare, tödliche Krankheit. Und seine Frau steht nicht mehr zu ihm. Und was sagt er da in Kapitel 2, Vers 10? Du redest, wie eine der Törinnen redet, sagt er seiner Frau, die ihm sagt, er soll sich von Gott verabschieden. Du redest, wie eine der Törinnen redet. Wir sollten das Gute von Gott annehmen und das Böse sollten wir nicht auch annehmen. Das ist Prediger 7, Vers 14. Da nimmt Salomo Bezug auf das Buch Hiob. Zweifellos. Am Tag des Wohlergehens sei guter Dinge, aber am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen wie jenen hat Gott gemacht. Das hatte Salomo von Hiob gelernt. Damit der Mensch nicht irgendetwas nach sich finde. Das heißt, der Mensch kann nicht ausfindig machen, was eben in der Zukunft kommt, aber wir dürfen uns einfach unter die mächtige Hand Gottes beugen, wie das in Jakobus 4 gesagt wird. Schlag das auf, Jakobus 4. Ich lese ab Vers 6. Es gibt aber größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Und dann noch Vers 10. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Und dazu noch aus 1. Petrus 5. Vers 6. Eben dieser Ausdruck, demütigen unter die mächtige Hand Gottes. Dieser Ausdruck findet sich nicht in Jakobus, sondern in 1. Petrus. So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr all eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Und das ist der Abschluss dieser Untersuchung über Anfang und Ende. Und zeigt uns, wie wir umgehen sollen, indem wir uns unter die Führung, unter das Werk Gottes in unserem Leben stellen, bringt er uns ans Ziel. Und ein letzter Vers aus Philipper 1, wo wir sehen, wie Gott das macht. Philipper 1, Vers 5. Paulus sagt zuvor, dass er für die Philipper betet, wegen eurer Teilnahme an dem Evangelium. Vom ersten Tag an bis jetzt, also seit der Bekehrung bis jetzt, indem ich eben darin guter Zuversicht bin, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Nun, Paulus hat gesehen, die haben gut angefangen, eine gute Fortsetzung gehabt. Also, das ist der Anfang. Aber wie steht es mit dem Ende? Nun, Paulus sagt, ich habe eine gute Zuversicht, dass Gott, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, das auch vollführen wird. Bis ans Ende. Und zwar, weil deutlich geworden ist, dass die Philipper keine Namenschristen geworden waren, sondern sich echt bekehrt haben und sich dem Herrn echt übergeben haben. Dann kann er auch davon ausgehen, dass der Herr dieses Werk so in ihnen weiterführen kann, auf den Tag Jesu Christi, das ist der Tag der Vollendung, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit mit allen Erlösten kommen wird. Nicht wahr? Manche denken, das ist die Entrückung. Nein, bei der Entrückung gehen wir in den Himmel, aber da sind wir noch nicht vollendet. Da wird ja erst nachher alles geregelt. Ja? Und da kommt der Richterstuhl des Christus. Und dann ist alles geregelt und der Herr wird in Macht und Herrlichkeit kommen und dann wird sichtbar werden, wie dieses Werk, dieser Anfang, eine herrliche Vollendung, ein wunderbares Ende gefunden hat. Und das wird sein an dem Tag Jesu Christi. Das ist ein Ausdruck aus dem Judentum. Denn die Zeit, wenn der Messias herrscht, bezeichneten schon die Rabbiner als die Tage des Messias. Und übersetzt auf Griechisch, die Tage des Christus. Und wenn eben gesprochen wird von dem Tag Christi oder dem Tag Jesu Christi, dann ist gemeint eben der Tag, wenn er kommt als Messias mit allen Erlösten, die bis dahin dann das vollkommene Ende erlebt haben. Und dann können wir zueinander sagen, besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Prediger 7, Vers 8.